Behinderung ist ein ernstes Thema. Es gibt Barrieren, es gibt Hindernisse, es gibt Diskriminierungen. Dann gibt es natürlich auch Erfolgsstories, olympische Medaillen, blinde Extrembergsteiger. Aber ist das alles lustig? Nein. Behinderung und Humor, das scheint ein Widerspruch zu sein. Oder vielleicht widerspricht hier jemand. Das ist eine Freak-Radio-Diskussion im Radiocafé. Ich begrüße meine Gäste Florian Jung, Schauspieler und Regisseur.
Hallo.
Sowie Martin Meyerhofer, Kabarettist. Am Mikrofon ist Margarete Engel. Zum Humor. Behinderung und Humor, ist das ein Widerspruch? Martin Meyerhofer, Sie sind der Kabarettist, Sie sind praktisch der Experte für den Humor.
Hoffentlich. Also prinzipiell würde ich mal sagen, es schließt sich einmal nicht aus, weil Humor ein sehr gutes Transportmedium ist, um gewisse Anliegen zu transportieren. Ich muss dazu sagen, mir ist das auch erst so im Laufe meiner Kabarettistenkarriere, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sagen wir es einfach einmal so, aufgefallen, dass das sehr gut funktioniert. Man kann sehr viele Kleinigkeiten, die einem so im Alltag passieren, humoristisch rüberbringen, wo die Leute das dann eher verstehen, als wenn man jetzt sozusagen mit dem gekränkten Zeigefinger auf gewisse Sachen zeigt. Ja. Daher, glaube ich, ist es ein sehr gutes Transportmittel, um gewisse Sachen zu transportieren.
Und wenn ich Ihnen jetzt sage, seien Sie jetzt doch spontan lustig?
Spontan lustig ist immer ein bisschen schwierig, aber ich kann gern versuchen, so ein paar Pointen aus meinem Kabarett zu bringen. Ich muss dazu sagen, es ist ja für mich eigentlich gar kein Kabarett in dem Sinne, sondern ich erzähle eigentlich nur Geschichten, die mir wirklich in der einen oder anderen Form, natürlich teilweise ein bisschen überzeichnet, wirklich passieren. Ja, also sprich, mir ist es wirklich einmal passiert, ich bin bei der U-Bahn-Station gestanden und habe auf meine U-Bahn gewartet, ja, und irgendwann ist sie eingefahren, auf einmal ist gegangen, schwupps, ich wurde von hinten hochgehoben und in die U-Bahn reingetragen. Ist natürlich ein spezieller Service, was ich jetzt ein bisschen kritisieren muss. Er hat mich nachher nicht auf den Platz gesetzt. Er hat mich dann einfach in der Mitte von der U-Bahn angestellt. Und letztendlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich meine Füße nicht verwenden kann, sozusagen, um in die U-Bahn reinzugehen, dann wäre es eigentlich angebracht gewesen, mir gleich einen Platz anzuweisen. Ja, wie gesagt, mit solchen kleinen Stories aus dem Alltag spülen wir sozusagen. Und daraus besteht im Prinzip großteils mein Kabarettprogramm.
Okay, Florian Jung, ist es für dich ein Widerspruch oder bist du selber sehr lustig in deinen Programmen oder in dem, was du machst?
Es kommt darauf an. Also die letzten Jahre war ich hauptsächlich auf das ernstere Fach abonniert, sage ich mal, so autobiografische Dinge, wo es für mich sehr viel auch mit Verarbeitung zu tun hatte, bis dann meine beste Freundin gesagt hat, nachdem ich dann einmal sie getroffen habe, gedacht habe, ich verstehe nicht, warum ich immer nur vor 10, 15, 7 Leuten spiele. Ich will ja was sagen, ich will doch was erzählen, bla. Und sie sagt so, ja, aber die Leute arbeiten, die ärgern sich über die Chefs, über die Kollegen, haben zu Hause wahrscheinlich eine problematische Beziehung und wollen dann halt nicht extrem schwere Kost erleben im Theater, sondern gehen ins Theater, um sich zu unterhalten. Dann habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist, ich bin nicht lustig. Martina schaut mir an und sagt, wenn du wüsstest, ich schreibe da mal was. Und ich sage, ja, schreib was, ja. Und dann habe ich die ersten Varianten gelesen. Wir haben dann immer, sie war auf Kur, wir haben dann immer Telefonsitzungen gemacht, ob sich das ausgeht oder nicht und ob das witzig ist oder nicht und ob man das so schreiben kann. Und jetzt ist ein ganz witziges Programm eben entstanden, oder eben kein Programm, sondern eben ein Stück, wo wir eine Geschichte transportieren, die halt lustig ist und wo es das erste Mal eben weggegangen ist von der ernsten Schiene und es auch scheißegal ist, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht. Das könnte genauso gut ein nicht behinderter Darsteller spielen. Das Problem ist nur, oder das, was mir zugute kommt, ist, dass ich das Vorbild war, weil diesen Konrad Obermeier, da hat sie gemeint, das bist du. Und deswegen spiele ich das. Und ich finde es jetzt einfach sehr, sehr spannend, dass auch jetzt nach so langer Zeit wieder zu proben, wieder zu finden oder zu suchen, was von Konrad Obermeier ist in mir. Aber eben, das war ein längerer Prozess, bis ich begriffen habe, dass ich auch lustig sein kann.
Das sollten wir vielleicht erklären, das ist ein Theaterstück, das du spielst und wo du gleichzeitig Regisseur bist?
Das ist ein Theaterstück, wo ich nur in Anführungszeichen Schauspieler bin. Wo mich die Martina, also meine beste Freundin, auf die Bühne gestellt hat, gesagt, das spielst du und ja, da bin ich jetzt quasi Schauspieler und Produzent.
Und wo wird das gespielt?
Das wird im Café 7 Stern gespielt.
Gibt es noch einen Termin in der nächsten
Mitte
Zeit?
Mitte Februar, 18. Februar ist das.
Okay, Martin Meyerhofer, wenn so eine Situation auftritt, wie die in der U-Bahn, wo man in die U-Bahn hineingetragen wird, da gäbe es die Möglichkeit, dass man sich ärgert, dass man, obwohl der das vielleicht gut gemeint hat oder sicher gut gemeint, dass man wütend reagiert oder man kann darüber lachen. Was passiert Ihnen am ehesten in so einer Situation? Lachen Sie da sofort? Oder?
Ja, mittlerweile bin ich froh, weil dann wird mein nächstes Programm wieder ein Stück länger. Ja. Früher war es vielleicht schon, also es kommt da immer drauf an. Ja. Ein Mensch ist ja ein von Tagesverfassung, Gefühlen geplagtes Wesen. Ja. Das heißt, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich jeden Tag relaxten Umgang damit habe. Ja. Da gibt es also den schönen Spruch, das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht. Ja. Es gibt einfach schon Tage, also die Vorweihnachtszeit ist immer furchtbar, weil da haben wir alle den sozialen Heinrich gefressen. Ja. Und wenn man dann nicht einmal irgendwo mehr 5 Minuten stehen kann, ohne dass 25 Leute fragen, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Sie hinwollen und kann man Ihnen irgendwie helfen und so weiter, dann, also ich finde es nett, ja, und ich würde da niemanden jetzt sozusagen über den Mund fahren, weil ich ja weiß, sie meinen es eh alle nur gut. Ja. Aber einfach, es geht einem halt teilweise dann auf die eigene Haut, ja, wenn man jetzt sozusagen irgendwo relaxed gemütlich stehen will und vielleicht gerade einmal zum Beispiel eine Zigarette rauchen will und man wird einfach, wie gesagt, vor 20 Leuten innerhalb von einer Zigarette gefragt, dann geht schon in den Bereich des Lästigen, sage ich jetzt einmal. Ja. Wobei ich da jetzt eben, wie gesagt, ich weiß ja, sie meinen es alle nicht böse. Und von dem her nehme ich das jetzt nicht irgendwie krumm. Kabarettprogramme natürlich rechnen die schon ein bisschen an mit solchen Sachen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendjemanden das böse nehme oder sonst irgendwie. Ja.
Aber man könnte dann sagen, dass Sie für Ihr Kabarettprogramm fast darauf angewiesen sind, dass die Mitmenschen bodschert mit Ihnen umgehen, oder?
Stimmt natürlich. Wobei wahrscheinlich, also so oft, glaube ich, könnte gar nicht auftreten, dass sie das jetzt grundsätzlich abstellen würde in der Gesellschaft, ja, dass Leute manchmal ein bisschen an, wie Sie gesagt haben, einen bodschatten Umgang haben. Ja. Aber trotzdessen arbeite ich mit meinem Kabarettprogramm schon darauf, dass es besser wird.
Florian Jung, kannst du manchmal über dich selber lachen in so einer Situation oder kannst du über die Situation lachen?
Was ich zum Beispiel sehr lustig gefunden habe, vor längerer Zeit bin ich mal bei einer Lesung gewesen und hat mich ein Kollege mit einer weiteren Kollegin nach Hause gebracht. Es hat geregnet und dann ist der Rollstuhl ausgekommen und ich lag irgendwann einmal auf der Straße. Alle waren irgendwie sehr, scheiße, Entschuldigung, tut mir leid, bla bla. Und ich bin aufgestanden, habe mich reingesetzt und wir sind weitergefahren. Kurz darauf kommt die Straßenbahn, halt kein Ulf. Und die Kollegin schaut mir an und sagt, da kommen wir jetzt nicht rein, oder? Und ich habe gesagt, ich habe doch gerade bewiesen, dass ich aussteigen kann. Also, und habe eigentlich die Situation auffangen wollen. Sie war dann halt noch einmal mehr, ja, tut mir leid. Ja. Das ist dann schon wieder so schräg, dass ich mir dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Dass die das noch immer sich quasi selber krumm nimmt. Obwohl ich schon lange nicht mehr. Ich meine, natürlich wäre es angenehmer gewesen, nicht aus dem Rollstuhl zu fallen und nicht im Nassen zu liegen. Aber irgendwie, ja, wenn ich mich von allem fertig machen lassen würde, hätte ich viel zu tun.
Wie ist es denn, wenn jemand Witze über Blinde macht oder über Rollstuhlfahrer? Ich kenne keinen Witz, aber gibt es Witze und wie reagieren Sie darauf?
Also prinzipiell gibt's schon Blindenwitze. Ich persönlich finde die köstlich. Also mir gefallen sie meistens schon. Ich glaube, das ist so wie bei relativ allem. Es kommt immer auf den Beweggrund drauf an. Ja, wenn es jetzt da einfach darum geht, einen guten Witz zu erzählen, dann ist ja das durchaus legitim. Wenn es jetzt darum geht, zu diskriminieren oder zu beleidigen, dann natürlich ist zumindest meine Grenze des guten Geschmacks dann erreicht und ich sage, okay, finde ich nicht in Ordnung. Ja. Aber das ist einfach, glaube ich, grundsätzlich etwas, wenn man mit Minderheiten spielt, also jetzt gar nicht nur auf Behinderte bezogen, sondern grundsätzlich, dann kommt es auf den Beweggrund drauf an. Ja? Einfach, keine Ahnung, ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn sich Lukas Resitarez steht und einen Ausländer mimt, ja, dann habe ich da ein wesentlich besseres Gefühl, als wenn jetzt der HC Strache in einer Rede einen Ausländer mimen würde, weil ich einfach weiß, dass dem um andere Beweggründe geht. Ja. Wie gesagt, da würde ich so den Unterschied machen. Ja? Was ist der Beweggrund, was möchte er damit erreichen?
Das können Sie uns einen blinden Witz erzählen?
Es gibt schon. Eine Taube fliegt über einen Blinden und denkt sich, den Blinden mache ich jetzt so richtig am Kopf. Ja. Die Tauben lassen der Batzal fallen, pft, der Blinde springt zur Seite, das Batzal trifft ihm nicht. Ja, die Tauben denkt sich, das gibt's ja nicht. Das probiere ich gleich noch einmal. Fliegt wieder über den Blinden, lässt der Batzal fallen, der Blinde springt zur Seite, pft, das Batzal trifft ihm nicht. Ja. Denkt sich die Tauben, nein, das gibt's ja nicht. Jetzt hole ich meine ganzen Taubenkollegen aus dem Kretzel zusammen und dann scheißen wir den Blinden so zu, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ja, kurze Zeit später 100.000 Tauben kämen, alle lassen Batzal fallen. Pft, pft, pft. Der Blinde springt immer zur Seite, kein einziges Batzal trifft ihn. Wie gibt's das? Und man sagt, der Blinde sieht einen Scheißdreck.
Okay. Florian Jung, können Sie dem was entgegensetzen, einen Rollstuhlfahrerwitz?
Ein Witz fällt mir jetzt keiner ein. Es ist grundsätzlich, für mich gibt es einen guten Witz oder einen schlechten Witz. Wenn man jetzt die Behinderung oder das Zugehörigsein zu einer sogenannten Minderheit nimmt, um einen Lacher zu programmieren sozusagen, dann wäre ich leicht aggressiv. Aber wenn es richtig gut ist, wie zum Beispiel eine bayerische Kabarettistin, dürfte eine Schwester im Rollstuhl haben und erzählt am Ende eines Programms, dass sie früher, haben wir immer die Schwester, meine Schwester, rausgehockt aus dem Rollstuhl. Ich habe mich hineingesetzt und habe Wunderheilung gespürt, bin gefahren bis zur Kirche, bin aufgestanden und war miteinander gefragt hat, ob er helfen kann. Und da habe ich gemeint, na danke, geht. Jetzt geht's auf einmal. Ja. Sowas finde ich gut, wenn man es gestattet oder wenn es nicht mehr anders geht, als über Behinderung zu lachen. Wenn ich aber das Gefühl habe, Behinderung ist ausgestellt und man macht es halt krampfhaft lustig, dann kriege ich ein Problem. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass manchmal schlagt es dann ins Zynisch-Lustige um, weil es die einzige Strategie ist, um nicht wahnsinnig zu werden. Weil es manchmal Erlebnisse gibt, wo man sich denkt, das darf jetzt nicht wahr sein.
Können Sie sowas erzählen?
Ad hoc nicht. Also vielleicht fällt mir, wenn ich nachdenke, noch was ein, aber ad hoc nicht. Es gibt immer wieder leider.
Martin Meyerhofer, aber so eine Wunderheilung kennen Sie auch, oder? Aus der U-Bahn.
Ist mir passiert, ich bin einmal von der U6 zu 3 gegangen und da vor mir hat meine Dame aufgehalten und hat mir so, also sie hat Englisch mit mir geredet, ich mache das jetzt zwecks Aussprache lieber auf Deutsch. Ja, kennst du Gott? Ja, und die, ja, habe ich schon gehört davon, kommt mir in Österreich fast nicht aus. Und die hat dann wirklich ein Programm gefahren, ja, so. Sie wollte dann wirklich am Westbahnhof eine Wunderheilung veranstalten. Also sie ist dann da gestanden, Englisch rufend, come on, Lord, let's grow him new eyeballs, come on, yeah, do it now, come on, Lord. Es hat dann irgendwie nicht gleich funktioniert. Sie hat mich dann vertröstet und gemeint, das dauert jetzt 6 Monate. Es ist jetzt allerdings schon 6 Jahre in etwa her. Es war aber insofern praktisch, wenn das funktioniert hätte, damals hätten sie im Westbahnhof gerade umgebaut. Also wahrscheinlich, wenn das funktioniert hätte, würde da jetzt eine Kathedrale stehen oder so irgendwas, ja. Aber wie gesagt, prinzipiell hätte ich jetzt, also ich habe mich jetzt mittlerweile mit dem Blindsein doch relativ gut arrangiert. Also ich habe jetzt da aktiv kein Problem damit, also bis auf Kleinigkeiten sozusagen, aber denen weicht man halt dann aus, beziehungsweise legt man sich dann halt ein anderes Lebenskonzept zurecht. Ja. Komme ich ganz gut zurecht damit. Ja. Also von dem her wäre die Frage, ob ich jetzt nicht einfach dann komplett überwältigt gewesen wäre, wenn die Wunderheilung dann wirklich vonstatten gegangen wäre.
Wie sind Sie denn überhaupt Kabarettist geworden?
Naja, das war irgendwie, also die Hauptbeweggründe waren mal Feigheit. Sprich, es hat einmal einen blinden Kabarettisten aus Deutschland gegeben. Also es gibt ihn hoffentlich immer noch. Von dem habe ich einen Ausschnitt gehört. Und dann habe ich halt so gesagt, das könnte er nicht einmal machen. Das habe ich dann irgendwie dauernd gesagt und dann auf einmal hat es irgendwie so von den netten Kollegenkassen große Klappe und nichts dahinter. Von dem her habe ich mal einfach nur zum Selbstschutz was machen müssen, sozusagen. Ja, so habe ich mir dann einfach einmal einen Termin geben lassen, wann ich wo ein Kabarett machen kann und habe dann rechtzeitig für einen Termin ein Programm kreiert. Ja. Also es war jetzt irgendwie ein bisschen, Gott sei Dank, so ein bisschen der Druck eben von Bekannten und Kollegen, weil ich das eben gesagt habe, ich würde das auch gerne einmal machen und könnte es auch machen und dass das Feedback eben hinterher da war, dass das relativ viel Leuten eine andere Blickrichtung auf das Ganze ermöglicht hat, war dann nur ein angenehmer Nebeneffekt für mich, was ich jetzt auch durchaus gern habe, dass es so ist, aber letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum ich Kabarett gemacht habe, war einfach nur einmal der Selbstschutz vor den Kollegen und also ein bisschen das sich selbst beweisen, es funktioniert, ja.
Wer sind denn diese Kollegen?
Ja, waren Freunde, auch teilweise Berufskollegen natürlich. Also einfach so, ich habe es einfach zu oft im Bekannten- und Freundschaftskreis fallen lassen, dass ich sowas gern machen würde. Ja. Und von dem her ist dann einfach so der Druck von allen Seiten immer größer geworden. Und ergo habe ich es dann machen wollen müssen.
Okay, Florian Jung, wie bist du Schauspieler geworden?
Also für mich war die Initialzündung, dass ich eine Kindergeschichte gesehen habe in Graz. Und mir damals schon eher weniger mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe, sondern drin gesessen bin und mir gedacht habe, das kann es nicht sein, dass da nur ein paar Leute herumspringen und dann kommt sowas dabei raus, da muss mehr dahinter stecken. Und dann habe ich lang mich mit dem Gedanken getragen, ich könnte doch Schauspiel machen, habe von allen Seiten immer wieder gehört, dass das sowieso nichts bringt, weil keine Rollen und so weiter und so fort. Und war dann mehr oder weniger, bin wieder abgekommen. Dann habe ich allerdings einen Freund wieder getroffen, dem habe ich das dann auch besprochen. Der hat gesagt, es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Weil ich gesagt habe, ich will nichts mehr, der hat mir Nachhilfe gegeben, ich habe gesagt, ich will nichts mehr lernen müssen. Na, er hat gesagt, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du legst ihn ins Behindertenheim und wartest am Tod, oder du tust was. Und aus dem heraus habe ich mich dann wieder daran erinnert, dass ich doch eigentlich Schauspiel machen wollte, beziehungsweise auch mit ihm geredet. Ich habe gesagt, ja, scheiß doch drauf, ist doch scheißegal, ob die Leute jetzt glauben, dass es was wird, mach's einfach mal. Habe einen Kurs gemacht, der in der Rückschau grottenschlecht war, aber ich für mich habe genau gewusst, das ist es. Bin dann über die Regieassistenz im Kindertheater zufällig aufs Konservatorium für Musik und Dramatische Kunst gekommen, habe dort eine Aufnahmeprüfung gemacht, obwohl es damals noch gar keine gab, habe die bestanden und habe studiert.
Schauspiel.
Also inskribiert habe ich Schauspiel. Am Papier bin ich jetzt Regieassistent, habe aber bis jetzt hauptsächlich gespielt und inszeniert.
Und du machst das seit ungefähr 10 Jahren?
Ich bin jetzt im 14. Jahr, ich mache es seit 2000.
Okay, darunter waren eben auch Filme?
Ja, als Schauspieler war ich in Filmen. Also einer ist für mich geschrieben worden, weil mich ein Kameramann im Zuge einer Dokumentation eines Projekts in Linz kennengelernt hat und gemeint hat, du hast so einen interessanten Blick, da muss man was machen, die Rolle ist viel zu klein. Kann ich mich erinnern, das hat man dann, wie gesagt, bei der ersten Besprechung, wie es den Film gab oder das Filmkonzept gab, dann habe ich mir krampfhaft dieses Video angeschaut und gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich so interessant geschaut habe, dass daraus ein Film entsteht, aber das ist halt auch immer spannend, die Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung von außen. Und irgendwann dürften dann Leute beziehungsweise meine Komparsenagentur halt mitgekriegt haben, dass ich in der Lage bin, auf Punkt das zu bringen, was gebraucht wird. Und bin dann immer wieder auch eingesetzt worden für Drehs in Behinderten oder für einen Dreh in einer Behindertenwerkstatt, der allerletzte war das, wo es genau 3 Sätze gegeben hat, die kommen mussten. Nachdem die anderen aber Mitarbeiter in dieser Behindertenwerkstatt waren, haben sie gemeint, sie wollen mich haben, damit ich das eben abliefer und wenn es notwendig ist, 50 Mal abliefer und genau gleich, damit die schneiden können und solche Dinge. Aber grundsätzlich finde ich es toll, dass jetzt immer mehr Behinderung thematisiert wird, im Film und auch auf der Bühne. Also ich finde es zum Beispiel sehr, sehr spannend. Bin sehr gespannt auf die Bühnenfassung von Ziemlich beste Freundin in Kammerspielen ab März. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, wie die das lösen. Das ist zwar auch ein nicht behinderter Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt, aber das ist einfach ein grandioser Schauspieler. Deswegen sage ich mal, lass ich das durchgehen, dass der nicht im Rollstuhl sitzt, weil er sonst einfach eine gute Technik ist und ich davon ausgehe, dass das ziemlich überzeugend wird.
Okay, das ist der Film Ziemlich beste Freunde, der vor 2-3 Jahren in Frankreich zum Sensationserfolg geworden ist. Ich glaube, zum zweitmeistgespielten Film in Frankreich.
Und der ist ja wohl der beste Beweis dafür, dass man über Behinderung lachen darf, lachen kann, lachen muss, sage ich mal.
Ich nehme mal an, viele haben ihn gesehen. Könntest du da eine Szene schildern, die dir besonders gut gefallen hat?
Also die Szene, wo der Assistent den Philipp rasiert und sagt irgendwie, so und so und so kann ich dich herrichten. Und dann wird's dem Rollstuhlfahrer irgendwie zu viel. Ich meine, das kriegt dich wieder ein. Aber das sind auch, also gefühlte 5 Minuten. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich eine, wenn überhaupt. Aber wenn man sich auf die Komik der Situation fokussiert, dann wird es einfach automatisch lustig.
Also er rasiert ihn so, dass zum Beispiel so ein Hitler-Schnurrbärtchen stehen bleibt und der Mensch im Rollstuhl kann sich ja überhaupt nicht wehren, der kann sich ja nicht bewegen.
Ja.
Und jetzt ist er dem hilflos ausgeliefert, dem Assistenten, der sich zerkugelt.
Er ist dem zwar hilflos ausgeliefert, aber es ist sichtbar, dass er es auch extrem lustig findet. Aber im Endeffekt sagt er dann schon, jetzt krieg dich wieder ein. Ich will im Endeffekt schon so rausgehen können, wie du mich errichtest. Also
Martin Mayrhofer, gibt es für Sie Szenen in der Literatur oder so etwas? Lesen Sie gerne lustige Sachen? Wie inspirieren Sie sich?
Wie gesagt, jetzt für meine Kabarettprogramme wirklich aus dem Alltag, so mit dem Lesen, also jetzt mittlerweile, seit ich iPhone habe, geht es mittlerweile relativ leicht, dass man über den iBook Store und Kindle Store ein bisschen zeitaktuellere Sachen sich zu Gemüte führen kann. Früher war es halt immer so ein bisschen eine Geschichte der Verfügbarkeit, ob das jetzt wirklich im Preil überhaupt da war. Für mich ist jetzt eigentlich wirklich hauptsächlich das, was ich selber erlebe, Inspirationsquelle, beziehungsweise natürlich dann auch aus Erzählungen von Kollegen und so weiter. Ja. Aber eben wirklich so das echte Leben, würde man jetzt sagen. Ja.
Und wer sind Vorbilder unter den Kabarettisten-Kollegen, Kolleginnen?
Wow, in Österreich gibt es so viele gute, also ein konkretes Vorbild habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich finde, es gibt wirklich in Österreich speziell gibt's wirklich so viele geniale Typen, sage ich jetzt einmal. Und ich habe wirklich sehr viel Kabarett gehört, von Hader bis eben Resetaritz, bis Witasek, bis Thüringer, bis Gunkel, also hat jeder was. Ja. Also von dem her jetzt ein konkretes Vorbild könnte ich jetzt nicht nennen.
Florian Jung, gibt es Inspirationen, Schauspieler, Kollegen, die dich inspirieren?
Ja, also ich finde den Alexander Pschill sehr toll. Ich finde, ja, bei den Österreichern gibt es eh ein paar, also der Alexander Pschill, der Florian Teichtmeister ist, finde ich sehr, sehr toll. Michael Dangl, wie gesagt, ja, das sind aber auch Leute, die, also sowohl der Flo als auch der Alex, die können auch sehr gut über sich lachen. Und die können vor allem auch über mich lachen. Und ja, die lachen über mich und haben aber auch kein Problem damit. Manchmal habe ich schon das Gefühl, wenn jetzt jemandem Nichtbehinderten ein Lacher auskommt und der kriegt das mit, dann ja, wollte ich jetzt nicht und so. Das ist denen, also den Kollegen, die mit mir zu tun haben, wurscht, weil die Situation ist lustig und da lache ich drüber. Und das ist für mich persönlich der richtige Zugang.
Ich selber kann ja nicht über mich lachen. Dir geht es anscheinend anders? Du kannst über dich lachen?
Ja, wie gesagt, manche Situationen oder manche Dinge sind einfach so schräg, das ist nicht normal. Ja. Auch Dinge, die ich mache oder so, die ich vom Stapel lasse, das ist in der Situation natürlich nicht. In der Situation meine ich's bier ernst. Aber das ist ja auch das Wesen. Wenn du als der, der oben steht, die Pointe nicht ernst nimmst, dann kübelt man es automatisch, dann lacht keiner. Weil dadurch, dass ich es ernst nehme, wird es lustig. Wenn ich sage, haha, da kommt jetzt die Pointe, ich lache mich schon vorher schlapp, dann ja. Aber weil du vorher gefragt hast, welche Situationen es gibt oder über welche Situationen ich lachen kann, ist mir jetzt unlängst aufgefallen beim Einkaufen. Ich habe einen Biller im Haus quasi und fahre so im Rollstuhl zurück nach Hause, geht ein Typ an mir vorbei, zuerst ist nix und grüßt halt, dann dreht er sich um, schaut mich an, sieht den Rollstuhl, sagt, gute Besserung. Und ich habe mir gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Was soll sich da bessern? Ne? Ich mein, ja. Oder beim Begräbnis meiner Großtante, ich mit meiner Tante, beide total fertig. Dann kommt einer und sagt, ja, was ist denn passiert? Ja, was soll passiert sein? Ich sitze halt im Rollstuhl. Ja, Sie können nicht gehen, oder? Also, ja, gehen kann ich schon, aber jetzt am Friedhof halt nicht. Er hat mal angestrengt nachgedacht, es wird sicher bald besser. Und das sind so die Dinge, da bin ich dankbar, weil das sowas kommt natürlich ins Kabarett. Aber wenn man so in der Situation ist oder auch im Nachhinein, wenn ich jetzt nicht Kapital daraus geschlagen hätte, denke ich mir immer, wie dumm kann man eigentlich sein? Was heißt, es wird sicher bald besser? Das müsste heißen, ich stehe kurz vor der Heilung oder was?
Martin Beihofer, so Besserungswünsche haben Sie doch auch erlebt, oder?
Also es gibt sowieso grundsätzlich einige Standardfragen, die man immer wieder gestellt kriegt, wenn man so unterwegs ist. Eine ist zum Beispiel, haben Sie das schon lange? Also früher habe ich immer geglaubt, Sie meinen meine Frisur. Irgendwann bin ich draufgekommen, okay, da geht es da ums Blindsein. Und die nächste Frage, was dann immer gleich drauf folgt, und da kann man nichts dagegen machen. Also ja, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, wenn man was dagegen machen könnte, dann würde man es wahrscheinlich eh tun. Ansonsten, also so lustig ist dann wieder auch nicht, dass man blind herumrennt. Ja, auch wenn ich mich gut drauf gewöhnt habe, aber wenn es jetzt das Wasser die Gegend rein und komme sehend wieder raus, würde es dann durchaus, die Zeit würde man direkt nehmen. Wie gesagt, zu Fragen zum Beispiel, wissen Sie eh, wo Sie hinwollen? Ja, das klingt jetzt einmal sehr harmlos, aber wenn man eigentlich drüber nachdenkt, was es bedeutet, ja, wenn ich mal nicht mehr weiß, also es gibt schon Situationen, wo ich nicht mehr weiß, wo ich hin will, das ist ungefähr so nach dem 10. Bier in etwa, da könnte es eng werden, aber eigentlich so, wenn ich nüchtern auf der Straße gehe, ja, ist so eine Frage eigentlich nicht sehr nett, ja.
Vielleicht noch einen Abschluss, gibt es noch irgendeinen Sketch von Ihnen, Martin Meierhofer?
Okay. Okay, ja, das finde ich, kommt immer gut an, weil das etwas ist, was wahrscheinlich jeden Behinderten trifft. Es gibt ja so ein Phänomen, wenn man mit Begleitpersonen unterwegs ist. Ja. Das wird jetzt die Star Trek-Fans unheimlich interessiert. Sobald eine Begleitperson mit einem unterwegs ist, verschwindet man in einer Subraumverwerfung. Man ist für Dritte nicht mehr wahrnehmbar. Das passiert immer wieder, wenn man mit jemandem in ein Geschäft reingeht, dass dann die Begleitperson gefragt ist, was braucht denn er? Kann man ihm irgendwie helfen? Das finde ich immer sehr faszinierend. Mittlerweile habe ich die meisten Leute, die mit mir jetzt unterwegs sind, so gut erzogen, ja, dass sie dann eh sagen, ja, sie können direkt mit ihm sprechen. Eine nette Situation habe ich wirklich einmal gehabt am Salzburger Bahnhof. Da hat mich eben auch jemand am Salzburger Bahnhof gebracht und ich gehe halt hier zum Schalter und kaufe so meine Zugkarten zurück nach Wien. Ein Kollege von der ÖBB meint dann, ob er mal jemanden schicken soll, der mich zum Bahnsteig bringt, ja, was ja durchaus speziell am Salzburger Bahnhof sehr angenehm ist. Und ich sage, nein, danke, ich habe eher Begleitperson dabei. Schaut der an mir vorbei und meint, warum lassen Sie ihn bestellen? Das war dann auch irgendwie nicht sehr nett. Ja, schließlich mit meinem Geld habe ich es ja auch gezahlt. Also von dem her wäre da einfach, das hätte er sich sparen können.
Ja, vielen Dank. Das war Freak Radio. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Ich bedanke mich beim Techniker Martin Leitner. Am Mikrofon war Margarete Endl.